guck mal, irgendwas stimmt nicht. Schau doch mal hin. Viele von uns oftmals gar nicht die Möglichkeit haben, mal innezuhalten und hineinzulauschen und zu sagen, wie geht's mir eigentlich gerade? Und je willkommener sich so eine Panikattacke fühlt, umso schneller geht sie auch. Denn für mich war das tatsächlich auch so ein Mosaiksteinchen, mich irgendwie zu befreien von lauter Vorstellung, wie ich zu sein habe. Sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Das Herz rast, Luftnot stellt sich ein, Schweiß bricht aus, die Hände zittern und es wird ein schwindelig. Aus heiterem Himmel auftretende und schnell zunehmende starke Angst ist das beherrschende Gefühl bei einer Panikattacke. Wer sie erlebt, hat oft den Eindruck, die Kontrolle vollständig zu verlieren oder befürchtet sogar zu sterben. Wenn solche Panikattacken wiederholt auftreten, spricht man von einer Panikstörung. Charakteristisch für eine Panikstörung ist, dass die Angstanfälle nicht in spezifischen Situationen oder unter bestimmten Umständen auftreten, so dass es für die Betroffenen nicht vorhersehbar ist, wann die nächste Panikattacke auftreten wird. Über dieses Tabuthema sprechen wir heute mit unserem Gast, Alexandra Gröber. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge. Liebe Alexandra, danke, dass du für uns Zeit hast. Um es in der Manier von Markus Lanz zu sagen, wo treffen wir dich aktuell an?
Ich wusste gar nicht, dass das Markus Lanz Manier ist. Bei meiner Mutter in der Küche. Ich wollte es eigentlich bei mir zu Hause machen und das würde aber viel zu weit und vor allem zu weit von den Panikattacken wegführen. Ich hatte einen sehr turbulenten Tag und musste kurzerhand umrüsten.
Okay. Bisschen an Tapetenwechsel, an Ortwechsel. Sozusagen. Vielleicht damit wir haben ja doch sehr viele Zuhörer in Deutschland, die werden dich ja doch eher besser kennen, aber wir haben auch viele in Österreich. Vielleicht kannst du uns mal kurz ein bisschen was von dir erzählen und was du so bisher gemacht hast.
Okay, ihr habt viel Zeit, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also erstmal weiß ich nicht, ob mich so viele Menschen in Deutschland kennen, aber wenn, dann könnten mich tatsächlich auch Menschen in der Schweiz kennen. Ich habe viele Jahre bei Dreisat moderiert, Nano, das ist so ein Populärwissenschaftsmagazin. Ich würde behaupten, das Wissenschaftsmagazin im deutschen Fernsehen, aber so viele nicht, weil wir natürlich eher, doch eine Art von Nische sind. Genau, das habe ich viele Jahre lang gemacht und das mache ich jetzt seit einiger Zeit nicht mehr, weil bei mir privat ein paar Sachen passiert sind. Ich habe erstmal eine relativ lange Weile meinen Vater beim Sterben begleitet, was schon mal so der erste Knalleffekt in meinem Leben war und dann wollte ich einfach munter wieder weitermachen und habe dann die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und das hat mich dann auch nochmal, ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich sage, ein Jahr gekostet. Also ich mit Therapie und allem drum und dran war das dann nochmal ein Jahr, was mich dann dazu angehalten hat, mal drüber nachzudenken, wie will ich eigentlich weiterleben und habe dann tatsächlich auch schweren Herzens, aber auch ein Stück weit freien Herzens entschieden, nicht mehr weiter zu moderieren.
Okay, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, dass ja doch mit einem gewissen Druck verbunden ist und dann immer diese Öffentlichkeitspräsenz und also ich stelle mir das zumindest so vor.
Schwierig.
Ja, absolut, schwierig. Absolut. Also, dass dann immer so viele Leute einen sehen. Wir machen ja unser Podcast nur Audio, zum Glück. Ich wüsste gar nicht, wie ich die Mimik machen sollte, wenn ich weiß, dass mir dann so viele Leute zusehen würden. Habe ja schon das Problem, dass ich mir nicht einmal die eigenen Podcast-Folgen anhören kann, weil ich meine Stimme nicht hören kann.
Das könntest du bei mir lernen, wie du lernst, deine Stimme zu lieben.
Ach, das wäre ja was.
Das machen wir mal.
Das wäre was, ja.
Weil die eigene Stimme hören ist immer sehr schwierig für mich. Also.
Darum stelle ich es mir umso schwieriger vor, sich selbst dann sehen zu müssen. Es wird sicher auch ein Teil sein, oder? Dass man sich selbst dann betrachtet.
Das fand ich in den Anfängen wahnsinnig schwer und irgendwann habe ich aber gemerkt, darum geht es gar nicht. Also es geht ja gar nicht als Moderator in erster Linie darum, dass du dich um dich selber drehst, sondern es dreht sich darum, wen willst du erreichen? Es geht um den Zuschauer, um die Zuschauerin, um den Zuschauenden und um das, was du vermitteln willst. Und je mehr du dir dessen bewusst wirst, umso mehr entfernst du dich auch von der eigenen Nabelschau eigentlich.
Okay.
Ja, wenn man das nicht öfters macht, natürlich, aber erlaub mir die Frage. Es ist ja jetzt so, heutzutage so extrem, wo die Leute so genau auf einen achten, oder? Man sollte das vielleicht aus dem Kopf bringen, aber die Leute schauen ja oft die Moderatoren an und sagen, ach, wie ist der oder die angezogen, was hat der Frisur und das und hin und her.
Oh ja, da ist ein ganzes Sammelsurium an Kommentaren und auch, wie ich es besser machen oder anders machen müsste. Also Fernsehen ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es hat ganz viel mit der inneren Haltung zu tun. Und je mehr du dir darüber bewusst wirst, wen du erreichen willst, umso weniger wird man auch dafür anfällig, dass Menschen dich kommentieren. Das ist tatsächlich nochmal ein ganz, ganz anderes Feld, aber ich glaube, wir würden alle mehr gut daran tun, in unserer heutigen Zeit mehr zu schauen, was wollen wir wahrhaftig und wie wollen wir uns mit anderen Menschen verbinden, anstatt immer mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu bewerten und zu kommentieren. Ich glaube, dann hätten wir alle ein sehr viel freundlicheres Miteinander auch. Weniger in dieser Welt, wo es immer nur darum geht, wer ist der Schnellste, wer ist der Beste, wer ist der Schönste und dieser Wettbewerb. Ja.
Ja. Ja. Ja. Denn wird es ja, nehme ich mal an, so wie in vielen Branchen, auch bei den Moderatorinnen und Moderatoren ebenso geben, oder? Stell dir mal vor.
Ich stecke nicht in den Köpfen anderer Moderatoren und anderer Moderatorinnen. Das war auch nicht der Grund, warum ich gegangen bin. Der Grund war einfach, dass mir so klar geworden ist, das ist so eine Binsenweisheit, ja, dass ich einfach nicht über das Jetzt hinaus schauen kann. Und ich habe so viele Pläne gemacht und wollte natürlich auch irgendeine Form von Karriereleiter hoch. Und das Leben hat mir einfach gezeigt, das kann von jetzt auf jetzt, kann einfach alles anders sein. Und da habe ich mich einfach befragt, was will denn von mir noch ausgedrückt gesehen in die Welt gesendet werden? Und da habe ich einfach gemerkt, Fernsehen ist für mich nicht alles. Um es mal total zu verkürzen.
Ja, aber ist auch diese Klarheit zu haben, finde ich wirklich gut. Also das ist schon, finde ich sehr bereichernd, wenn man sich so klar ist, weil viele stecken in so einer Zwischenwelt, sage ich mal.
Oder trauen sie nicht.
Trauen sich den Schritt nicht gehen, genau, weil man vielleicht Angst hat, was kommt jetzt und was ist, wenn es schief geht und, und. Also diese Klarheit zu haben und dann die Entscheidung zu treffen, das finde ich schon sehr stark.
Oh, das hat aber auch lange gedauert. Das war ein Prozess.
Ja.
Ja, es ist nichts, was von heute auf morgen.
Nein, das geht nicht von heute auf morgen.
Und um jetzt zum Thema unserer heutigen Folge zu kommen, mit einer Panikattacke, ich komme da jetzt noch nicht so genau, ich habe zwar das Intro vorgelesen, glaube, dass ich das Glück habe, das selber noch nicht gehabt zu haben, aber wie kann man sich das so richtig, jetzt aus deiner Erfahrung heraus, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube auch da, also da bin ich auch vorsichtig, das zu pauschalisieren. Das eine ist, das habt ihr super recherchiert. Ja, man muss natürlich immer Symptome irgendwie zusammenfassen können, dass Menschen sich damit identifizieren können. Ich kann nur von mir sprechen. Das ist absoluter Ausnahmezustand. Ich habe jetzt schon so einige Panikattacken in meinem Leben gehabt. Und was allen so gleich ist, also zumindest die heftig waren, ist das Gefühl in diesem Moment, und das kann manchmal 5 Minuten sein, manchmal 30 Minuten, also ich verliere absolutes Zeitgefühl und es ist so ein bisschen so ein Gefühl von Sterben, so das letzte Stündlein hat geschlagen und das Gefühl von verrückt werden, das Gefühl von ich hänge hier irgendwie auf so einer Spur fest, weil alles total überzeichnet ist. Es hat einfach einfach nichts mehr mit der Realität zu tun. Also das ist so ein inneres Theater, was sich da abspielt. Und ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, das Gefühl, verrückt zu werden oder das Gefühl, gleich zu sterben. Und beides stimmt nicht. Beides stimmt nicht. Es ist ein Gefühl, in dem Mann oder ich in solchen Momenten bin, aber stimmt nicht, weil jede Panikattacke findet irgendwann auch ihr Ende. Und das ist das Tröstende daran.
Und wie merkst oder merkst du, wenn diese Panikattacke kommt, gibt es da Vorzeichen, wo du weißt, so jetzt ist bald soweit?
Nein.
Oder kommt es auf einmal?
Nein, das ist auch wieder total situativ, total unterschiedlich. Ja. Am schlimmsten, das sind wirklich die gemeinsten Panikattacken, das sind die, die nachts passieren, aus dem Schlaf heraus. Mhm. Also ich gehe schlafen, ich denke, es ist alles in bester Ordnung und plötzlich ist das so ein Aufschrecken aus dem Schlaf, das Herz rast, das Gefühl so springt gleich aus deinem Körper raus. Und dann geht's relativ schnell und deshalb auch das ist das Fieseste, weil du wachst dann auf mitten in der Dunkelheit, alles schläft. Das verstärkt natürlich ungemein dieses Gefühl von, ich bin total alleine mit mir. Mhm. Dunkelheit macht sowieso noch mal was mit unserem Gehirn, ja. Das geht relativ schnell. Und so in anderen Situationen hat sich das oft angebahnt, indem ich gemerkt habe, okay, ich verlasse gerade so ein bisschen meinen Körper. Also ich merke, dass ich plötzlich so eine ganz seltsame Wahrnehmung habe. Die Stimmen nehme ich anders wahr. Es ist alles so ein bisschen wie in Watte gepackt oder und zugleich so wie überdeutlich, also wie durch so ein Brennglas. Und dann geht's relativ schnell. Und das ist die Kunst, sofern man die Möglichkeit hat, da dann sehr schnell einzugreifen, irgendwie sozusagen in die Ruhe zu kommen, ins Atmen zu kommen, seine Füße zu spüren, überhaupt wieder in zu schauen, was ist jetzt tatsächlich da. Denn wenn der Körper einmal dieses Programm hochgefahren hat, ja, Herzrasen, das Blut pumpt, das ist ja ein absoluter Überlebensmechanismus, dann dauert das auch, weil es werden natürlich auch jede Menge Hormone ausgeschüttet, ja, unter anderem Cortisol, Adrenalin. Dann braucht der Körper tatsächlich auch eine ganze Weile, um das wieder regulieren zu können. War das eure Frage? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen
atemberaubend. Mir war jetzt gar nicht bewusst, dass das auch nachts passieren kann. Ich dachte mir, das ist vielleicht so tagsüber in Situationen, wo man angespannt ist und wo das dann so kommt. Aber das war mir jetzt fremd.
Aber vielleicht, wenn du tagsüber einen wahnsinnigen Stress oder über längere Zeit einen wahnsinnigen Stress hast und für dich selber vielleicht zu wenig Zeit nimmst, vielleicht kommt es dann irgendwann kommt es ja dann raus.
Weißt du, was der Körper damit ausdrückt oder was will denn der Körper mit so einer Panikattacke zum Ausdruck bringen?
Ja, was will der damit zum Ausdruck bringen? Ich glaube, dass es immer eine Form von Warnzeichen ist und zugleich, das hatte ich irgendwo mal gelesen und das hat mich total getröstet, ist es auch irgendeine Form von Liebesbotschaft. Irgendwo hinzuschauen. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, wenn Dinge in Imbalance sind, wenn irgendwas entweder zu viel ist, zu viel Stress, zu viel Anspannung, zu viel Sorgen, zu viele Ängste oder irgendwas zu wenig ist, zu wenig Schlaf, zu wenig Fürsorge, zu wenig was auch immer. Also wenn irgendwas und zwar über einen längeren Zeitraum in Imbalance ist und wir übersehen und überhören das, weil wir natürlich auch in einer Welt, in einer so schnellen Welt leben, in der wir auch so schnell reagieren müssen, dass viele von uns oftmals gar nicht die Möglichkeit haben, mal innezuhalten und hineinzulauschen und zu sagen, wie geht's mir eigentlich gerade?
Ja.
Oder ich spüre, mir geht's eigentlich nicht gut, aber ich übergehe das permanent und permanent. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, dass der Körper irgendwann sagt, so jetzt, du willst mich irgendwie nicht hören, jetzt reicht's, jetzt gebe ich dir richtig die Keule. Ja, jetzt, wenn du jetzt nicht irgendwie wach wirst, dann weiß ich auch nicht. Das ist so meine Erfahrung und meine Wahrnehmung und meine Interpretation. Mhm. Mir ganz wichtig zu sagen, ich kann nicht für andere sprechen.
Natürlich, natürlich.
Wie hast du gelernt, damit umzugehen oder welche Praktiken wendest du dann an, wenn du jetzt merkst, okay, jetzt ist die Panikattacke hier, atmen? Oder was gibt's da noch, wo du sagst, okay, da bin ich relativ schnell wieder im Balance oder da geht's dann besser?
Das hat ganz viel mit. Ich versuche, das gelingt mir immer besser, aber auch nicht immer. Wenn das aufkommt, mit mir selber zu reden, ja, ein bisschen wie mit einem kleinen Kind, das dann sagt, es ist alles in Ordnung. Du wirst nicht sterben.
Dich selber beruhigst.
So. Ja, du hast das schon tausendmal erlebt. Es ist alles in Ordnung. Du musst jetzt auch nicht den Notarzt rufen. Du wirst auch nicht verrückt. Und mich versuchen, da hinein zu entspannen. Und eher so manchmal auch ein bisschen wie drüber zu lachen, zu sagen, ah ja, alles klar. Du willst mir doch gerade wieder was Nettes sagen. Ich höre dich. So, das ist das eine. Sozusagen wie begegne ich gedanklich dieser Panikattacke? Mhm. Sage, du bist ein willkommener Gast. Und je willkommener sich so eine Panikattacke fühlt, umso schneller geht sie auch. Denn wenn du dagegen ankämpfst, beziehungsweise dich da reinsteigerst, dann kann das echt ein Teufelskreislauf werden. Und so kann aus einer einzelnen Panikattacke können auch schnell so episodische Panikattacken passieren, weil diese Angst vor der Angst, das ist eine ganz, ganz fiese Spirale.
Ja.
Ja, das glaube ich.
Ja, das glaube ich.
Gibt es da einen Unterschied zwischen Angst und Panik oder also Angststörungen und Panikattacken? Ist das ein Unterschied oder ist das relativ ähnlich?
Ich glaube, dass euch da ein Psychologe oder eine Psychologin eine genauere Definition geben könnte. Ich glaube, der Unterschied ist erstmal eben, dass eine Panikattacke für sich auftreten kann, also auch als ein singuläres Erlebnis. Ich kenne Menschen, die hatten einmal in ihrem Leben eine Panikattacke und dann nie wieder. Die Gefahr ist nur, weil das ist unglaublich erschreckend. Auch ich kann mich auch an meine erste Panikattacke erinnern. Ich konnte sie auch überhaupt nicht einordnen. Ich habe nur gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Und ich fand das so gruselig, dass ich schon in so einer Anspannung da saß, Nacht um Nacht, in der Angst, das kommt wieder. Und ich habe diese nächste Panikattacke förmlich gerufen und sie kam. Dass das, wenn sich das immer wieder wiederholt und man sich von so einer Panikattacke oder mehreren auch nicht erholt, dass das tatsächlich zu so einer Angststörung auswachsen kann. Ich glaube, der Überbegriff ist Angststörung.
Ja.
Und oft ist es ja auch so bei einer Angststörung, dass du Angst vor konkreten Dingen hast. Angst vorm Fliegen, Angst vor Höhe, Angst vor Spinnen. Und das ist das, was das so ein bisschen vielleicht die Panikattacke unterscheidet, ist, dass sie oftmals gefühlt wie aus heiterem Himmel kommt.
Mhm. Man nicht weiß, warum.
Und ich weiß, warum. Ich hatte schon eine Panikattacke im Wald. Ich hatte sie auf einer Brücke. Ich hatte sie im Auto. Ich hatte sie im Schlaf. Ich hatte sie mitten im Gespräch, an einem schönen Sommernachmittag mit einer Freundin. Das war vermeintlich alles gut. Und das macht es auch so schwierig. Also deswegen sind Panikattacken für die Menschen, die sie noch nie erlebt haben, auch so schwer vermittelbar.
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Natürlich. Und du hast vorher was gesagt, dass man gerade hängen geblieben ist, Angst vor der Angst zu haben. Das heißt ja wirklich, man denkt schon darüber nach, wenn man das wieder passiert und, das, wie du richtig gesagt hast, ist ein Teufelskreis. Und wie kann man als Außenstehender helfen? Kann man das überhaupt? Oder wie geht man da am besten damit um?
Auch da habe ich kein Patentrezept, weil jeder Mensch ist individuell. Ich weiß nur auch wieder hier, was mir gut tut. Mir tut es gut, Menschen um mich zu haben, die dann sehr ruhig und sehr besonnen sind. Manch einer braucht vielleicht Entertainment oder dass man ganz viel mit ihm redet oder eben, dass man mit ihm wie mit einem Kleinkind redet oder so. Ich habe ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Das war irgendwann mal am Frankfurter Bahnhof. Ich kam aus Mainz von Dreisat, war auf dem Weg nach Berlin nach Hause. Es war Freitagabend und es war einfach alles zu viel. Diese Lautsprecherdurchsagen, diese Zuggeräusche, der Menschenauflauf. Und ich merkte plötzlich, kriegte ich so eine Atemnot und dachte, okay, ich muss gleich in diesen Zug steigen. Was ist, wenn das im Zug passiert? Der Zug kann nicht anhalten. Ich komme jetzt hier aber auch aus dem Bahnhof nicht raus. Also es war wie in so einem Gefängnis. Panik, Panik, Panik. Und irgendwie war da in der Nähe so ein gespüriger junger Mann. Und der kam auf mich zu und fragte erstmal, ist alles in Ordnung bei dir? Und ich sagte, nee. Und dann fand ich es toll, dass er mich erstmal nur gefragt hat, kann ich dir in irgendeiner Form helfen? Oder was brauchst du? Und das ist, glaube ich, eine total gute Frage. Was brauchst du gerade? Okay. Und ich habe ihm gesagt, es wäre total schön, wenn du hier einfach nur stehen könntest. Und das war toll, weil er hat mir nicht irgendwie ein Rezept, von dem er dachte, ich müsste jetzt das und das machen, aufgedrängt, weil das kann sogar noch mehr unter Stress setzen. Wir wissen alle, dass wir manchmal helfen wollen und vor lauter Hilfe den Menschen noch mehr bedrängen oder wir wissen ja nicht, was braucht dieser Mensch gerade. Und dieses Gefühl einfach zu wissen, ich bin jetzt nicht alleine, das hat ungeheuer dazu beigetragen, dass ich gemerkt habe, ich kriege das wieder ganz gut zusammen. Realität und dieses innere Theater. Ich kann zum Beispiel nachts auch, ich habe da irgendwie so ein kleines Alarmteam. Das sind so Menschen, die ich nachts anrufen kann. Und das habe ich auch schon 3-4 Mal in Anspruch genommen. Und dann tut es mir total gut, in diesen Momenten eben nicht über diese Panik zu sprechen, sondern dann erzählt er mir was aus seinem Tag oder ich beschreibe gerade die Situation, also was ich gerade sehe. Gut ist es immer, in das Hier und Jetzt zu kommen, gegenwärtig zu werden. Manch einem hilft vielleicht Ablenkung, aber es ist total hilfreich zu gucken, was ist denn jetzt gerade wirklich los und nicht, was ist innerlich mit mir los, um das sozusagen wieder zusammenzubringen.
Verstehe, ja, natürlich. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich großartig, dass du so offen darüber sprichst, denn ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, aber das oder deine Gedanken mit uns und allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen, finde ich wirklich toll, weil ich bin überzeugt davon, dass sich der eine oder andere Betroffene auch was mitnehmen kann oder auch schon alleine das Gefühl, ich bin nicht allein damit. Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass das auch dann oft so kommt, ich wieder und bin eh nur ich oder so. Also
ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich habe gerade nicht die Statistik vor Augen, ich hätte vielleicht nochmal recherchieren sollen, aber ich glaube, sowas wie jeder dritte Mensch, das ist viel, hatte oder hat eine Panikattacke schon mal erlebt oder eine Art von Panikstörung. Und da ist es doch schon krass, dass das überhaupt nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist.
Ja, richtig.
Tatsächlich sind wir viel mehr als Mann, also die Gesellschaft, die Öffentlichkeit so glaubt. Und ich mache das tatsächlich, fällt es mir überhaupt nicht mehr schwer, darüber zu reden. Ich finde es eher, vielen Dank für die Chance, dass ich es darf, ja, gar nicht nur um über mich zu reden, sondern weil das damals vor vielen Jahren, als es das erste Mal kam, ich glaube so vor 20 Jahren, für mich total hilfreich gewesen wäre, wenn ich gewusst hätte, dass das nichts, also ich habe ja eine Weile auch gedacht, mit mir stimmt was nicht. Ich bin das Mängelexemplar. Ja. Ich bin nicht belastbar, ich bin irgendwie fragil, mit mir ist was nicht in Ordnung. Und dieses Gefühl habe ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr, weil ich habe auf meinem Weg so viele Menschen kennengelernt, so wahnsinnig viele in meinem Freundeskreis allein schon, würde ich auch sagen, jeder zweite, dritte hatte schon mal so eine Erfahrung, auch in dem TV-Business, unglaublich viele Menschen, man glaubt es gar nicht, die so ein Erleben schon mal hatten. Und plötzlich ist es auch gar nicht mehr so was, wie soll ich das sagen? Es kommt so aus dieser pathologischen Schiene raus. Es ist etwas super Menschliches. Und ich wünsche euch beiden, zum Beispiel, weil du am Anfang sagtest, ein Glück hatte ich das noch nicht. Ich wünsche euch das auch nicht, ja. Ihr bräuchtet diese Erfahrung nicht, um ein reifer Mensch zu werden. Aber wenn das so wäre, dann würde das gar nichts über euch jeweils aussagen. Mhm. Es sagt nichts über dich als Mensch aus. Es sagt etwas über den Zustand, in dem du bist gerade aus. Dass es dir vielleicht gerade eigentlich doch nicht ganz so gut geht, vielleicht, wie du denkst.
Ja. Das stimmt dann vor allem. Jetzt, wie du sagst, dass das auch viele Menschen im TV-Business haben oder überhaupt Menschen in der Öffentlichkeit stehen, weil die wirken immer so akkurat und so.
Ja, super. So.
Und da denkt man sich, boah, der hat wahrscheinlich Mentoring und alles und hat das super im Griff. Aber doch, man hört es ja immer wieder, dass es doch auch Menschen mit einer gewissen Öffentlichkeitspräsenz auch haben. Und
das auch ganz normal ist. Also das,
genau, richtig, dass das eben nichts, wie du gerade geschildert hast, eben mit der Situation und nicht mit der Person zu tun hat. Und ich habe es jetzt einmal ganz schnell neben, es geht ja wunderbar mit den Endgeräten heutzutage, jeder fünfte Erwachsene erlebt mindestens einmal im Leben eine Panikattacke und
Wahnsinn.
Bei circa 2-3% der gesamten Bevölkerung jährlich sogar. Also das ist schon wirklich sehr viel.
Danke für die Korrektur. Also nicht jeder dritte, sondern jeder fünfte Mensch. Ja, trotzdem wahnsinnig viel.
Ja, Wahnsinn.
Dachte mir nur, weil ich hätte das ja auch recherchieren können, aber jetzt habe ich schnell nachgesehen. Es ist wirklich wahnsinnig viel. Und ich finde, dass es, darum habe ich im Intro auch gesagt, dass es ein Tabuthema ist, weil man hört relativ wenig davon oder fast gar nichts. Das ist wirklich schade. Und vielleicht, was hast du aus diesen Panikattacken für dich, hast du was daraus gelernt? Wie du damit, ich würde es halt nicht sagen, ob dich das bereichert hat, aber hast du vielleicht was gelernt daraus? Oder, ja, positiv daraus. Man sagt immer, es gibt nichts Negatives, wo es auch was Positives gibt. Kann man das irgendwie so formulieren? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das hat mir sogar nur stärker gemacht in einer Art und Weise?
Also ich kann nicht behaupten, tatsächlich ist es jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich meine letzte Panikattacke hatte. Ich kann jetzt nicht behaupten, wenn die kommen, dass ich sage, yeah, super, jetzt ist eine Panikattacke da. Das ist mir doch total egal. Ich bin da ja schon auch total routiniert. Ja, so. Es ist jedes Mal trotzdem total beängstigend. Nichtsdestotrotz kann ich voller Überzeugung sagen, ja, es hat mich bereichert, weil es mir zum einen zeigt, in was für einem Wundergehäuse wir stecken, weil dieser Körper ist ja nicht einfach nur ein Gehäuse, ja, da ist dein Herz, da ist die Seele, sondern das sind ja wir. Dass dein eigenes System ja im Grunde genommen total bei dir ist. Also dieser Selbsterhaltungstrieb ist so ausgeprägt und dass mir mein Körper in dem Moment, weil es mir eben meine Gedanken oder so vorher nicht gesagt haben oder das, mein Herz oder meine Seele, ne, das, jetzt werden wir hochphilosophisch, aber mir zu sagen, hey, guck mal, irgendwas stimmt nicht, schau doch mal hin. Vielleicht willst du mal kurz eben mal schauen, was gerade nicht stimmt. Also insofern hat es was Bereicherndes und auch dieser, ich war früher, würde ich schon sagen, eine kleine Perfektionistin und auch so eine kleine Controlletti. Ich dachte immer, ich könnte alles kontrollieren. Ich muss es nur genug wollen und mich genug anstrengen, dann habe ich alles im Griff. Dass der Körper dir in diesen Momenten eigentlich ganz wunderbar zeigt, dass niemand von uns tatsächlich alles kontrollieren kann. Und ich habe ein anderes Verhältnis zu vermeintlicher Schwäche bekommen. Also ein anderes Verhältnis, wirklich liebevoller und behutsamer und freundlicher zu mir selber zu sein und dass ich genauso, wenn ich sogar liebenswerter bin, wenn ich mal nicht funktioniere, wenn nicht alles läuft oder wie du vorhin sagtest, ja, diese Leute im Fernsehen, es sind ja alles Menschen, ja, Das sind ja auch mitunter, und das wird auch von einem Menschen, der vor der Kamera steht, verlangt. Und das ist auch weitestgehend in Ordnung, dann auch eine gewisse Fassade zu haben. Aber wir sind mehr als nur Fassaden und Bling-Bling. Und ich glaube wirklich, dass es unserer Gesellschaft total gut tun würde. Und ich höre auch bei vielen Menschen zunehmend so eine riesengroße Sehnsucht danach, sich wirklich als Mensch zu begegnen. Wir sind keine Automaten. Wir sind alle Menschen aus Fleisch und Blut. Und auch wenn wir durch die Technik uns immer mehr sozusagen idealisieren, professionalisieren, so führt das, glaube ich, immer mehr und mehr von uns selber weg. Und das ist ein Irrglaube. Also ich werde es jedenfalls nicht mehr erleben, ihr auch nicht, dass wir unsterblich sind. Wir sind sterblich, wir sind fehlbar, wir haben Tücken, Macken. Auch in unserem Bauprogramm stimmt nicht jede Schraube mit allem zusammen. Und dass das ganz wunderbar ist. Für mich war das tatsächlich auch so ein Mosaiksteinchen, mich irgendwie zu befreien von lauter Vorstellung, wie ich zu sein habe. Ja.
Ja. Das ist aber eben, wie oft immer wer andere sein oder eifert immer nach und hat immer den Stress, die sind besser. Jetzt sowieso mit dem Social Media, es geht ja alles viel schneller. Oder auch die Kommentare darunter oft so, die ist.
Ich finde das teilweise so bösartig, ja. Also, wenn man
schon,
so
ja, das war früher nicht
Menschen in der Öffentlichkeit stehen, der eine oder andere spricht ja darüber. Wenn so Hasskommentare kommen, ich finde das unglaublich schrecklich, dass man sowas überhaupt, was denn wie einem Menschen sowas in den Sinn kommen kann, dass man dann den bewertet und so runtermacht. Aber natürlich, wie du gesagt hast, wir Menschen haben Fehler und das ist auch gut so. Und das ist menschlich und gehört dazu. Und Fehler zu machen ist absolut legitim. Jetzt haben wir eingangs schon ein bisschen gesprochen. In deinen Coachings berätst du oder kommen ja Leute zu dir, die so allgemeine Lebensfragen haben. Mhm. Was ist da so, oder kannst du das überhaupt ein bisschen einteilen? Was sind denn so die größten Bedürfnisse?
Lass mich mal überlegen. Ich glaube, das größte Bedürfnis ist tatsächlich das Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit. Also diese großen Lebensfragen, die, glaube ich, die Menschen schon immer angetrieben haben, seitdem sie denken und sprechen können. Wer bin ich und wer bin ich nicht? Und ich stecke gerade in einer Phase meines Lebens, da weiß ich nicht weiter oder da weiß ich nicht, möchte ich das noch?
Ja.
Möchte ich das noch, wie ich jetzt bisher gelebt habe oder schon immer gelebt habe? Möchte ich das noch? Da versuche ich sozusagen die Spielwiese zu geben, sich auszuprobieren, auch tatsächlich eben nicht in so einem Eifer, ich muss aus so einem Coaching kommen, auch das ist ja auf Social Media, ne? Also überrollt uns ja eine Welle an Menschen, die sagen, ja, ich habe hier das beste Rezept, mach nur 1, 2, 3, damit du. Und das finde ich total, das finde ich eine ganz gefährliche Richtung. Komm zu mir und du wirst noch schöner, noch erfolgreicher, noch besser in deinem Business als Mensch. Du trittst noch sicherer auf. Und geht, glaube ich, genau in die entgegengesetzte Richtung an dem, was wir Menschen wirklich brauchen. Es wäre total hilfreich, mal eine Einladung auszusprechen, zu sagen, hey, hier darfst du dich mal zurücklehnen, hier musst du mal nicht funktionieren. Du bist genauso okay, wenn du einfach mal einen Tag am See chillen willst und nicht Business machen wolltest. Wenn du 10 Tage abwesend bist bei Social Media und du bist immer noch vollständig oder sogar vielleicht noch vollständiger, wenn du nicht immer bedienst, wenn du nicht immer ins Außen gehst. Also ich habe so den Anspruch an mich, oder das ist so meine Philosophie beim Coaching, jeder, der kommt, darf einfach so eine Spielwiese erobern und ein bisschen rumprobieren. Was fühlt sich gut in meinem Leben an? Was fühlt sich nicht gut an? Mal auch so ein Gedankenexperiment durchzuspielen. Ich wollte schon immer ein riesengroßes Abenteuer. Und dann vielleicht zu merken, ich kann es. Ich bin nur total gefangen in irgendwelchen Vorstellungen von mir selbst oder in irgendeinem System. Oder vielleicht auch einzugestehen, es ist nur eine schöne Träumerei. Eigentlich ist mein Leben, so wie es ist, in aller Normalität oder so, doch total in Ordnung.
Also ich fühle mich komplett abgeholt. Ich glaube, traue mich fast sagen, dass das schon jeder von uns kennt ein bisschen. Also kann dem nur zustimmen, was du gerade gesagt hast. Bin völlig dabei. Aber ist das, wie ist das vom Alter her? Ist das nicht nur so eine Midlife-Crisis-Phase? Es gibt auch.
Was ist denn eigentlich, ab wann sagt man, kommt ein Mensch in die Midlife-Crisis?
Ja, also ich war gefühlt mit 20.
Also steckst du schon in der Midlife-Crisis?
Der zweiten wahrscheinlich. Ja, es gibt ja oft so ein, oder wo, was ich mir denke, man hat so ein, wie soll ich sagen, so ein Machersyndrom. Und dann hat man Angst, noch nicht genug geschafft zu haben. Und leider, da komme ich, was meine Schwester vorhin gesagt hat, dann vergleicht man sich leider viel zu oft, ne? Weil mit Social Media kann man ja sich mit der ganzen Welt vergleichen. Und dann denkt man sich, boah, der ist in meinem Alter und hat schon das erreicht. Und das ist ganz eine schlimme Spirale, die nach unten geht. Dann, ne? Und dann muss man ja wirklich, boah, meinen ganzen Tag, was ja traurig ist, weil es gar nicht viel ist, nicht auf Social Media zu schauen, nicht, was die anderen posten und ach, schau zu, die sind am See und die sind glücklich und warum bin ich nicht glücklich? Und das ist furchtbar, das ist ganz schlimm, ja.
Ja, es ist ja auch unglaublich verführerisch, ne? Weil da wird ja so mit Sehnsüchten gespielt. Wir wollen ja alle wir leben ja alle nur einmal und dieses Bewusstsein zu haben, ist ja auch total schön, ja, das Schönste aus diesem Leben herauszuholen. Nur ist es eben dieser Wettbewerb und auch das wissen die meisten von uns ja auch, dass das ganz viel einfach inszeniert ist. Das sind Konstruktionen, das sind Inszenierungen und es ist total verführerisch, diesen Inszenierungen aufzusitzen.
Richtig.
Und ich würde das gar nicht per se verteufeln, weil ich finde, Social Media kann auch das kann ja auch so ein Fenster zur Welt sein, ja, vielleicht eben Dinge zu sehen, die irgendwie in Asien bei jemandem passieren, von denen ich sonst vielleicht nie was mitbekommen hätte. Du kannst auch in tolle Communities eintauchen, wo eben ganz viel Wohlwollen da ist und sich gegenseitig unterstützen zu wollen. Aber es kann natürlich auch echt, wie heißt es heute so schön modern, immer toxisch sein. Mhm. Und ich glaube, es ist total wichtig, das als erstes zu spüren. Also so bei sich selber zu spüren, ich habe immer wieder Unbehagen. Ich spüre, ich bin gerade nicht im Kontakt mit mir. Ich beobachte mich gerade dabei, ich mache das zu, aber eigentlich ist es überhaupt nicht mein Herzenswunsch. Das ist, glaube ich, schon mal total wichtig zu spüren, wann man etwas macht, weil man es so macht. Und die Frage ist, will ich das jetzt?
Richtig.
Ja, oder nicht? Und dann Entscheidungen zu treffen, wie mit allem im Leben, eine Entscheidung zu treffen, möchte ich weiterhin Teil des Ganzen sein? Oder traue ich mich vielleicht auch mal auszubrechen? Und das kann ja mal auch ein Tag erstmal sein oder eine Woche. Und sich dann, und ich glaube, jeder von uns braucht ein Gegengewicht zu dieser Welt, weil das ist nicht die Welt. Ein Gegengewicht. Gute Freunde, Familie, die kleine Hütte, in die ich immer fahre, die eine Woche Auszeit, in einem Waldsee schwimmen gehen und spüren, okay, das gibt es auch. Es gibt eben nicht nur diese Welt, sondern ich habe auch eine Gegenwelt und die gibt mir ganz viel und da kann ich mich aufladen. Und dann ist es auch viel einfacher, in diese Social-Media-Welt wieder zu tauchen und nicht alles eins zu eins wichtig und für bare Münze zu nehmen.
Genau, ja. Also wir versuchen es ja unseren Töchtern, die gerade im jugendlichen Alter sind, beizubringen, dass man, wie du jetzt so schön gesagt hast, was ist echt und was ist wahrscheinlich nicht echt. Und wir kommen ja doch aus einer Zeit, wo es noch kein Smartphone und kein Social Media gegeben hat. Und das war übrigens eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit.
Ja.
Und da weiß man halt einfach, okay, das kann jetzt aber nicht echt sein.
Ja.
Das kann nicht
stimmen. Man hat den Fokus anders.
Genau,
ja. So jetzt bei den Mädels ist halt doch immer das Perfekte. So.
Ja, die glauben, dass das real ist.
Ja, die glauben, dass es real ist. Ja.
Und ich habe da oft schon die Befürchtung, ich würde jetzt nicht gleich sagen, ja, Panik oder Angst. Also bei manchen scheint es schon so, dass die im jugendlichen Alter da oft schon reinrutschen und Angst davor zu haben, jetzt schwimmen zu gehen oder das und hin und her mit der Schulklasse. Also das ist schon Wahnsinn. Mir kommt vor, dass es jünger wird oder breiter auch.
Mhm.
Ja.
Ja,
aber das wie du hast vorher angesprochen mit diesen Coachings, leider, es gibt ja immer wieder, verfolgt uns das jetzt auch bei den Folgen, Begriffe, die leider durch Scharlatane, sage ich jetzt einmal, total einen schlechten Ruf haben. Und weil du Coachings gesagt hast, da gibt's ja, und mir war das überhaupt nicht bewusst, da gibt's ja Coaches, meist von Übersee auch, die da unglaubliche Veranstaltungen machen, wo zigtausende Leute hingehen und eben für besseres Business oder wie auch immer. Also für mich wäre das natürlich überhaupt nichts. Wir kommen aus Obertauern, wir sind ein Bergort. Jeder gehen und ich sage mal ganz salopp, da kennst du ja fast die Unterhosengröße vom Nachbarn. Also man kennt sich einfach sehr, sehr gut. Aber
die wäre da welche?
Natürlich. Aber wenn man natürlich diese Veranstaltungen sieht, da denke ich mir schon, boah, das, also damit ich jetzt mein Leben oder mein Berufsleben da auf Vordermann bringe, dass ich zu so einem Coaching gehe, das ist mir völlig fremd. Aber hypt ja unglaublich, wie man sieht, das ist irre.
Ja, aber die meisten, das
nur ich glaube, viele möchten was verändern. Jetzt soll es aber keiner mitkriegen, gell, weil man fühlt sich dann vielleicht doch nicht so wohl, wenn das so viele wissen. Und ich glaube, dass dann schon so einzelne Coachings wichtig ist, dass man nur das, dass der einem Mut macht, das durchzuführen.
Ja.
Jetzt nicht im Großen, so wie.
Genau, in Einzelcoachings,
sondern so schon kleine Einzelcoachings. Das finde ich dann schon, weil dann hat man vielleicht irgendwie die doch mehr den Mut, dass man das dann durchzieht.
Ja, ich glaube, also Coach kommt, glaube ich, ursprünglich irgendwie aus dem Englischen und bedeutet Kutsche. Ja, kann man mal drüber nachdenken, was die Kutsche macht. Und ein gutes Coaching, also in meiner Welt bedeutet ein gutes Coaching daran zu glauben, dass der Mensch, der kommt, sozusagen, dass alles in dem selber liegt. Die Lösungen, die Antworten, der ist der Experte seines Lebens. Und ich nicht, koche nicht irgendwelche Rezepte und sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und jetzt mache es nach, sondern es liegt in ihm selbst. Und als guter Coach gibst du den Menschen einfach eben den Raum, auf die Suche nach sich selber zu gehen, sich ausdrücken zu können, sich ausprobieren zu können und das aber aus sich selbst zu schöpfen.
Ja.
Und das finde ich ja so bei vielen Coaching, diese Massencoachings, ja, das sind ja dann eben so allgemeingültige Rezepte. Und dass diese Menschen sich ja auch oft aufspielen, so ein Kult um sich selber stricken, ja, dann sind das so Gurus, die sagen, ich weiß wie. Also auch diese ganzen Kurse, das sprichst du ja gerade wie Pilze aus dem Boden, alles sind Masterclasses und alles sind Experten und dann versuche ich manchmal so mir die Lebensläufe anzugucken und denke, was befähigt dich denn so? Also es dreht sich mehr um sich selbst und viele machen ja auch überhaupt gar keinen Hehl daraus, dass es darum geht, Geld zu verdienen. Ja. Es geht ja um das Leben der anderen und das, also da merkt ihr gerade, ich kann mich echt in Rage reden, das macht mich
super
wütend, weil es geht nicht irgendwie darum, ein guter Schuster, der macht mir entweder einen passenden Schuh, mit dem kann ich laufen, dann darf der perfekt sein und was. Es geht hier um Menschen, es geht um Seelen und es geht um Existenzen. Und all diese Coaches, die auf Instagram dafür werben, mach es so, so, so und so, damit du so und so viel stellig und dann denke ich mir, aber wo bleibt denn da der Klient? Also der Mensch, um den es eigentlich geht. Und das finde ich wirklich also brutal, dass dann mit den Sehnsüchten und Hoffnungen von Menschen gespielt wird, die gerade wahrscheinlich einfach auch nicht weiter wissen, weil warum hole ich mir einen Coach? Weil ich gerade irgendwie feststecke. Und aber du sagtest, es wurde Scharlatanerie, das ist gerade unglaublich schwierig, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Eigentlich müsste es so wie Eignungsprüfung geben, weil es ist ja auch nicht geschützt. Ja, ich muss ja auch gar nichts gemacht haben. Ich kann morgen aufwachen und sagen, ab heute bin ich Coach, weil ich hatte gestern da so eine Erfahrung und ich denke, das ist die Weltformel.
Genau, ja. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen, also so wie wir jetzt sprechen, merkt man schon, was ist seriös und was nicht. Und man braucht da ein bisschen ein Gespür. Natürlich, leider, wie du gerade gesagt hast, sind es ja Menschen, die orientierungslos sind und ohnehin schon angeschlagen sind und sich dann vielleicht an irgendwelche Hoffnungen kratzen. Also das ist schon eine große Verantwortung und sollte man schon, glaube ich, 2-3 Mal drüber schauen, bevor man dazu. Also Einzelcoachings finde ich generell natürlich auch besser.
Ja.
Aber
individueller ist es.
Genau, das sollte man sich schon genau ansehen. Und wie ist es jetzt, weil wir vorher auch darüber gesprochen haben, noch ganz kurz, wenn man jetzt zu dir kommt, hast du uns gesagt, sind es ja oft eher private Lebensfragen oder Angelegenheiten. Wenn jetzt jemand beruflich kommt und wirklich sagt, so, ich möchte ein bisschen auf die Bühne treten oder sogar vor die Kamera treten, kommt das auch vor oder ist das eher selten?
Nee, das kommt auch vor, sogar häufiger. Das mache ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Also das sind so zwei Bereiche, die ich sozusagen bespiele. Das ist einmal eben die private Lebensbühne und das andere ist, mich an Menschen zu richten, die wirklich die große Bühne suchen, sei es Events, sei es auch im Unternehmen vielleicht Reden halten zu müssen, Meetings gestalten zu müssen oder zu wollen. Manchmal müssen es aber auch Menschen oder die vor die Kamera wollen in irgendeiner Form. Und auch da ist mein Ansatz, nicht zu sagen, okay, in welches Kostüm kann ich dich pressen, damit du den Mainstream oder den Erwartungen von Mann, wer ist Mann? Das ist auch so eine Konstruktion, ne? Der wir oft aufsitzen. Damit du gefällig bist, damit du gefällst, sondern ich möchte dich gern darin motivieren, dass du dir selber gefällst, dass du das zeigst und auslebst, was zu dir gehört. Und dann kannst du immer noch zum Fernsehen oder sonst wohin gehen und dann werden die schon genug an dir rumschnippeln und dich in ein Format packen. Ja, das bleibt ja manchmal auch gar nicht aus. Aber die Leute eher zu ermutigen, eine eigene Haltung zu sich selber zu finden. Also es gibt ja auch viele, die dann so anpreisen, komm zu mir und ich zeig dir, wenn du so und so sitzt oder stehst, so dann bist du souverän oder professionell. Das hat auch ganz viel mit einer inneren Haltung zu tun, mit Verkörperung. Wenn ich aufrichtig bin, denke und spreche, dann richte ich mich auch auf. Ich kann mich aber natürlich hinstellen, Schultern nach hinten, Brust raus und so, dann, das ist eine Pose. Wenn ich nicht aufrichtig spreche, wie auch immer, dann kriegen das meine Zuschauer mit. Dann merken die, irgendwas stimmt da nicht. Oder auch, sie fühlen sich nicht angesprochen. Ja. Weil wir alle danach suchen, immer eigentlich im Grunde unseres Wesens auf andere Wesen zu treffen und zu spüren, ah, das ist gerade ehrlich und wahrhaftig und ich fühle mich gemeint. Also es ist eine ganz andere Bühne, aber es ist genau derselbe Ansatz. Also so mein Motto ist ein bisschen wie Oscar Wilde gesagt hat, sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben.
Ah, das ist schön.
Ja, es ist wunderschön. Ja.
Sehr cool.
Das ist schön. Ja, mit dem.
Anderen sind schon vergeben.
Wir sind jetzt schon am Ende der Folge angelangt. Wir hätten noch ein paar Fragen, aber ich glaube, mit diesem schönen Zitat von dir oder von Oscar Wilde können wir das jetzt auch so beenden und hätten aber noch zu dir ein paar kurze Fragen und vielleicht hättest du da ein paar kurze Antworten für uns.
Was heißt kurz?
Ja, das ist relativ.
Relativ.
Das ist relativ.
Okay.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Also da halte ich es tatsächlich ein bisschen wie dieser Edith Piaf-Song Je ne regrette rien. Ich bin nicht des Französischen mächtig, aber ich glaube, alle Fehltritte, alle Fehler, alle Dummheiten haben mich zu der Person gemacht, die ich bin. Und mittlerweile finde ich das ganz gut, wie ich bin. Hat lange gedauert, aber alles genau so.
Was ist dein Lieblingsessen?
Oh, ich mag total gerne deftige Hausmannskost, aber auch gerne Vollkornbrot und Wildkräutersalat, je nach Stimmung. Aber wenn ich jemals in die Verlegenheit kommen sollte, eine Henkersmahlzeit zu bekommen, dann wären das, Königsberger Klopse. Mit Kartoffelbrei.
Mit Kartoffelbrei, ja. Und was ist dein Lieblingsurlaubsland oder wo kannst du am besten entspannen?
Ich glaube, da war ich noch nicht. Ich fühle so, dass das Norwegen sein könnte. Aber ansonsten bin ich total Fan von Bella Italia.
Oh, schön. Italia. Das Mediterrane.
Ja. Ja, ist auch schön.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für diese inspirierende Folge. Ich habe da immer schon mitgedacht und Dinge und man assoziiert ja ein bisschen. Ne? War da irgendeine Situation, wo ich vielleicht auch mal war? War wirklich eine sehr bereichernde Folge und vielen Dank für deinen Input, für das Gespräch.
Ich danke euch, dass ich mich so wohlfühlen durfte mit euch. Und jetzt haben wir gar nicht nur über die Panikattacken gesprochen, aber das finde ich so toll, weil wir haben einfach übers Leben gesprochen und Panikattacken können Teil des Lebens sein.
Und genau so ist es.
Ja. Vielen, vielen Dank an euch.
Danke. Vielen Dank. Alles Gute für dich. Ciao.
Tschüss.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.